Wir kommen jetzt zu dem ersten medizinischen Thema, worauf Sie also alle warten, die entzündlichen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Und zwar Symptome und Risiken für Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Gibt es Vorsorgeuntersuchungen? Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sind schwer zu diagnostizieren. Oftmals haben Patienten schon eine lange Leidensgeschichte. Sie werden behandelt wegen Rückenschmerzen, Magen- oder Gallenproblemen. Als Patient selber ist es wichtig, die Symptome zu kennen, um den Arzt gezielt darauf aufmerksam zu machen. Denn wie bei den meisten Krankheiten ist es so, je früher man eine Krankheit erkennt, desto besser sind auch die Behandlungschancen. Ebenso ist es wichtig, die Risiken für Bauchspeicheldrüsenerkrankungen zu kennen. Möglichst natürlich, um sie zu meiden oder wenn man die Entzündung schon hat, um dies herabzusetzen. Das Thema der Vorsorgeuntersuchung ist genauso ein wichtiges Thema. Wir alle kennen die Koloskopie für Darmkrebserkrankungen. Gibt es etwas Ähnliches im Bauchspeicheldrüsensektor? Diese und ähnliche Themen wird es Herr Dr. Stump behandeln. Herr Dr. Klump behandeln. Herr Dr. Klump ist Mitglied einer großen Gemeinschaftspraxis, Internist und Gastroenterologe und hat schon viele unserer Gruppenmitglieder behandelt. Herr Dr. Klump, ich darf Sie bitten, nachdem das Podium für Sie technisch bereitet ist, anzufangen.
Ja, verehrte Frau Stang, sehr geehrter Herr Zoller, sehr geehrter Krause, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung heute Morgen hier nach Ludwigsburg. Ich habe einen langen Titel, einen langen Auftrag, Symptome, Risiken von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und dann die Frage, gibt es Vorsorgeuntersuchungen? Nun, lassen Sie mich damit beginnen, was gibt es überhaupt für Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse? Das ist Ihnen bekannt, das ist auch nicht sehr viel anders als bei den meisten anderen Organerkrankungen im menschlichen Körper. Wir sind zum einen konfrontiert mit Entzündungserkrankungen der akuten und der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung der Pankreatitis und wir sind eben zum anderen konfrontiert, und es ist in den einführenden Worten jetzt wiederholt angeklungen, mit den bösartigen Erkrankungen, den Pankreaskarzinomen. Und wenn wir uns dieses Organ Bauchspeicheldrüse mal im nächsten Bild angucken, dann ist die Bauchspeicheldrüse ganz grob aufgebaut aus dem eigentlichen Bauchspeicheldrüsengewebe, das den Verdauungssaft produziert, und zum Zweiten einem Gangsystem, das dieses Produkt, den Verdauungssaft, eben in den Darm befördert, damit dort der Verdauungsprozess in Gang kommen kann. Daneben, und auch dazu werden Sie heute im Laufe der Tagung ja einiges hören, befinden sich in diesem Pankreasgewebe Inseln mit einem besonderen hormonproduzierenden Gewebe, was essentiell ist für die Blutzuckerregulation. Nun, wenn man sich die bösartigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse anguckt, dann handelt es sich hierbei in ganz überwiegendem Ausmaß nicht um Erkrankungen des eigentlichen Bauchspeicheldrüsengewebes, sondern um Erkrankungen des Gangsystems, um des Ausführungssystems, des Kanaltraktes, durch den der Verdauungssaft in den Darm gebracht wird. Das heißt, es handelt sich um duktale Adenokarzinome. Und alles, was ich in den nächsten Minuten Ihnen versuchen werde darzustellen, bezieht sich ausschließlich auf das duktale Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse. Nun, was macht dieses Karzinom so gefährlich? Was macht dieses Karzinom so bedrohlich? Auch das unterscheidet sich nicht so sehr von Bösartigkeit, die sich in anderen Organen abspielt. Wir sind konfrontiert mit bösartigen Zellen, die Organgrenzen, die Ganggrenzen des Kanalsystems nicht mehr respektieren, die durchdringen und die vielleicht sogar die Organgrenze lokal überschreiten und dort und dadurch zu mechanischen örtlichen Problemen führen. Darüber hinaus aber sind diese bösartigen Zellen in der Lage, Anschluss an das Lymphgefäßsystem, an das Blutgefäßsystem zu finden, Zellen abzusondern, die sich im Körper auf Wanderschaft geben und gesteuert durch bestimmte immunologische Phänomene dann in anderen Organen, weit weg vom Ursprungsorgan hier der Bauchspeicheldrüse, in anderen Organen dann Tochtergeschwülste, die sogenannten Metastasen bilden und über diesen Prozess unsere körperlichen Funktionen, unsere körperliche Integrität und letztlich das Leben gefährden. Wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, wie man diesen Krebs besiegen kann, dann werden Sie einiges hören im Verlauf des Tages über die Versuche, Therapien von Karzinomen zu optimieren. Und Sie werden wahrscheinlich auch erfahren, wie schwierig der Fortschritt an diesem Punkt ist, dass er eine wirkliche Schnecke darstellt. Und im Vergleich dazu, zu den Versuchen, Therapien zu optimieren, gleich ob chirurgischer oder internistischer Art, erscheint es natürlich ungleich attraktiver, den Krebs erst gar nicht entstehen zu lassen, vorbeugend aktiv zu werden, präventiv aktiv zu werden oder aber, wenn das schon nicht gelingt, das Karzinom so früh zu erkennen, dass die Heilung und die Heilungschancen ungleich besser sind. Lassen Sie mich am Anfang, bevor ich zur eigentlichen Sache komme, ein paar Begriffe, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind, kurz erläutern. Zum einen unterscheidet man bei der Prävention eine primäre Prävention und eine sekundäre Prävention. Ein gutes Beispiel für die primäre Prävention ist, dass man etwas tut, damit die Krebsentstehung erst gar nicht auf den Weg gebracht wird. Wenn Sie das Rauchen sich abgewöhnen, um den Lungenkrebs zu verhindern, dann ist das ein Beispiel für primäre Prävention. Sekundäre Prävention in diesem Fall ist schon etwas auf den Weg gekommen in Richtung Krebsentstehung. Denken Sie zum Beispiel an die Polypen beim Darmkrebs, die Sie im Darm finden. Das ist ein erstes Zeichen von Malignitätsentstehung. Das ist eine noch gutartige proliferative Gewebemehrbildung. Aber Sie können im Sinne einer sekundären Prävention den Dickdarmkrebs verhindern, wenn Sie diese gutartige Wucherung erkennen und entfernen. Screening, ein anderer Begriff, den Sie häufig hören werden, eine Art medizinischer Rasterfahndung. Das heißt, Sie versuchen durch einen einfachen und nicht belastenden Test in der Allgemeinbevölkerung bei den Menschen, die keine Beschwerden haben, die kein besonderes Risiko haben, Anzeichen zu finden, ob sie von einer Krebsentstehung bedroht sind, um dann die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Etwas anderes wiederum ist die Überwachung, die Surveillance, neudeutsch, von Risikogruppen. Da handelt es sich um Menschen, die haben irgendeine Krankheit, von der wir genau wissen, dass sie mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden ist. Und wir versuchen, diese Menschen einem gezielten, adaptierten Überwachungsprogramm zu unterziehen, um es eben nicht so weit kommen zu lassen oder die Krebsentstehung sehr früh zu erfassen, im Sinne einer Früherkennung und dann die Krebserkrankung heilen zu können. Und schließlich der Begriff eben der Früherkennung. All unsere Vorsorge- und Screeningmaßnahmen zielen eben darauf ab, die Krebserkrankung möglichst früh zu erkennen, um die Heilungschancen zu optimieren. Lassen Sie mich mit der Vorbeugung beginnen. Vorbeugen spart natürlich auch Geld. Es ist heute Morgen schon angeklungen, gerade in diesen Krisenzeiten und in den aktuellen Diskussionen über die Finanzierung unseres Gesundheitssystems, sicherlich ein wichtiger Punkt, aber viel entscheidender natürlich ist, dass wir mit Vorbeugung Krankheit verhindern können und auch ein Leben verlängern können. Und hier sehen Sie ein Titelblatt aus dem Deutschen Ärzteblatt, das vor 2 Jahren erschienen ist. Und dieser Titel war gewidmet dem Thema, wie unsere Lebenserwartung in den westlichen Gesellschaften im Augenblick fortwährend steigt, maßgeblich eben auch durch Maßnahmen der Prävention, der Vorbeugung. Und dieser Artikel konstatiert dann, wenn diese Fortschritte bei der Prävention gelingen, dann sind die Aussichten auf ein zunehmend längeres Leben für die Menschen in Deutschland ausgezeichnet. Aber das ist ein Buchtitel, der vor wenigen Wochen im Suhrkamp Verlag erschienen ist, Vorsicht, Vorsorge, wenn Prävention nutzlos oder gefährlich wird. Das heißt, nicht jede Krankheit qualifiziert sich für effiziente Vorsorgeprogramme. Nicht immer ist Prävention, Vorbeugen per se schon gut und sinnvoll. Und in manchen Fällen mag sie sogar gefährlich werden. Denken Sie an die Diskussion der Mammographie in der Vorbeugung des Brustkrebses bei der Frau, wo man immer darum ringt, was ist das richtige Maß an Röntgen, damit wir das Karzinom früh genug erkennen. Auf der anderen Seite wollen wir nicht zu viel röntgen, um nicht erst eine Krebsentstehung in Gang zu bringen. Und insofern lohnt es sich für jede Krankheit, für jede Personengruppe zu überlegen, ob Prävention sinnvoll ist und wie sie auszusehen hat. Wenn man sich jetzt vor diesem Hintergrund überlegt, was sind denn die Voraussetzungen, die Bedingungen, die Charakteristika einer Erkrankung, damit sie sinnvoll sich für Präventionsprogramme eignet, dann kann man das vielleicht mit diesen 4 Punkten hier zusammenfassen. Zum einen sollte es sich um ein häufiges, um ein relevantes Problem handeln. Das ist ganz augenfällig. Es macht keinen Sinn, sich gegen jede noch so abwegige Krankheit, jede noch so seltene Erkrankung schützen zu wollen. Zum zweiten ist es von Vorteil, wenn für diese Erkrankung, für diese Krebserkrankung Risikofaktoren, Risikogruppen, Risikoerkrankungen bestehen, damit wir gezielter vorgehen können in der Vorbeugung. Weiter ist es von großem Nutzen, wenn Vorstufen von Bösartigkeit vorhanden sind und erkannt werden können. Denken Sie wieder an die Polypen beim Dickdarmkrebs. Die können wir erkennen. Wir können die Menschen identifizieren, die von einer Krebsentwicklung möglicherweise betroffen sind und können dann gezielt handeln, gezielt vorgehen, um die Krebserkrankung zu verhindern. Und schließlich, ich habe es gerade schon an dem Beispiel Dickdarmkrebs angedeutet, macht Vorbeugung und diese diagnostischen Maßnahmen nur dann Sinn natürlich, wenn wir sinnvolle Konsequenzen daraus ziehen können. Denken Sie an die aktuelle Debatte um Gendiagnostik, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Alzheimer'schen Erkrankung, wo zu Recht kontrovers diskutiert wird, inwieweit es Sinn macht, aufwendig unsere Gene zu analysieren und Wissen zu erlangen, das wir nachher nicht umsetzen können in wirkliche Vorsorgemaßnahmen. Und ich will Ihnen einen Idealfall der Vorsorge, ich hatte es schon angesprochen, am Beispiel des Dickdarmkrebses kurz zeigen. Hier haben wir die Situation, dass aus der normalen Darmschleimhaut, hier ganz links dargestellt, über zunächst kleinere Polypen, dann größere Polypen, schließlich der invasive Krebs entsteht. Und das ist ein Prozess und ist ein zusätzlicher Luxus dieser Erkrankung, der in der Regel über sehr, sehr viele Jahre sich abspielt. Das heißt, wir haben Zeit zur Intervention und wir haben gegenüber den Veterinären weiter den Vorteil, dass wir ganz einfach mit einer endoskopischen Untersuchung den Darm uns von innen ansehen können, diese Polypen identifizieren können, sie entfernen und damit das Krebsrisiko zu nahezu 100% aus der Welt schaffen. Das heißt, ohne Zweifel liegt mit dem Dickdarmkrebs eine Idealerkrankung für Vorsorge vor. 70.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu. Wir haben Risikofaktoren, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, Ernährungsfaktoren, wir haben Risikogruppen, das sind maßgeblich die Menschen, die Polypen tragen, und wir können sinnvolle Konsequenzen ziehen. Wir können endoskopieren, die Polypen entfernen, das Krebsrisiko praktisch eliminieren. Jetzt ist mein Thema heute das Pankreaskarzinom. Wie sieht es hier aus mit diesen Punkten? Ich will das kurz im Einzelnen mit Ihnen durchgehen. Häufigkeit und Relevanz. Wir haben für Deutschland Daten, dass 13.000 Menschen ungefähr jedes Jahr neu an dieser Erkrankung erleiden. Und damit bildet das Pankreaskarzinom immerhin die vierthäufigste Krebstodesursache in den westlichen Gesellschaften. Und wir haben eine zumindest leicht steigende Tendenz der Erkrankung. Was ich hier an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen will, ist, dass das Pankreaskarzinom typischerweise eine Erkrankung des fortgeschritteneren Alters ist. Wie sieht es aus mit Risikofaktoren, Risikogruppen? Hier sind verschiedene Punkte anzusprechen. Herr Zoller hat es in seiner Einführung bereits erwähnt. Es geht um die Fragen, inwieweit wir durch Ernährung uns schützen können. Andere Charakteristika unserer Lebensführung, Lebensstilfragen. Dann ist die Frage zu beantworten, gibt es auch in der Bauchspeicheldrüse Risikoerkrankungen, die mit einer erhöhten Krebshäufigkeit verbunden sind. Und schließlich die Frage, wie bei fast allen Krebserkrankungen, gibt es familiäre, erbliche Komponenten in unseren Erbanlagen, die uns sagen können, ob wir in besonderer Weise von der Pankreaskarzinomerkrankung bedroht sind. Lassen Sie mich mit der Ernährung beginnen. Hier kann man diese Werbung aus den 50er Jahren ganz sicher nicht mehr unterschreiben. Wir können vielleicht nachvollziehen, dass Bier bei der Entspannung hilft, manchmal auch die Nerven durchaus beruhigt, aber protektiv für das Pankreaskarzinom ganz sicher nicht. Insbesondere der exzessive Alkoholgenuss ist ein Risikofaktor direkt für die Entstehung des Pankreaskarzinoms oder indirekt über die Entstehung einer chronischen Pankreatitis. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Daneben scheint ein Übermaß an geräucherten, gegrillten Speisen über Karzinogene, die in diesen Speisen enthalten sind, einen fördernden Einfluss auf das Pankreaskarzinom zu haben, wohingegen eine besonders Vitamin C-reiche Diät einen protektiven Einfluss zu besitzen scheint. All die anderen Dinge, die Sie kennen, Fisch oder Fleisch, Ballaststoffe ja oder nein, Fett ja oder nein, für all diese Dinge konnte bislang kein gesicherter Zusammenhang zur Pankreaskarzinomentstehung detektiert werden. Und diese beiden Herren, Frau Stang, haben wahrscheinlich noch nie an dem TEW-Seminar teilgenommen. Lass uns noch eins nehmen und dann nach Hause gehen. Also das ist sicherlich nicht die richtige Weise, um sich vor dem Pankreaskarzinom zu schützen. Was gibt es für andere Einflüsse außer der Ernährung im Lebensstil, die etwas mit der Pankreaskarzinomentstehung zu tun haben? Da ist zuvorderst anzusprechen das Übergewicht, das natürlich, wie Sie alle wissen, ein erhebliches kardiovaskuläres Risiko mit sich bringt, das aber auch für das Pankreaskarzinom eine fördernde Wirkung zu haben scheint. Neben dem Übergewicht ist anzusprechen der Nikotinabusus, scheint mit einer Erhöhung des Risikos um den Faktor 2 bis 3 verbunden zu sein. Umgekehrt ist die körperliche Aktivität unabhängig von den beiden anderen Faktoren, es gibt ja da immer Interferenzen, mit einem protektiven Einfluss für das Pankreaskarzinom verbunden. Und das nur am Rande oder als Einschub, ich komme hier wieder zurück auf den Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt zur Prävention insgesamt. Wenn Sie sich hier ansehen, die Punkte, die wir jetzt angesprochen hatten, Rauchen, Übergewicht, die körperliche Bewegung und den Alkohol, dann können Sie durch primäre Prävention an diesen Punkten natürlich nicht nur sich schützen vor dem Pankreaskarzinom, Sie können, wenn man dieser Statistik glaubt, damit jeden dritten Todesfall in der Bundesrepublik überhaupt verhindern. Wie sieht es aus mit Risikoerkrankungen? Gibt es Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, die mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden sind? Hier ein Titelblatt aus dem Time Magazine, vor ein paar Jahren erschienen. Und hier wurde Entzündung als heimlicher Killer bezeichnet, weil wir natürlich in den letzten Jahren in Bezug auf ganz viele Organe gelernt haben, dass Entzündung und Krebs Dinge sind, die zusammengehören. Denken Sie an die Helicobacter gastritis im Magen und das Magenkarzinom. Denken Sie an die Papillomaviren und den Gebärmutterhalskrebs bei der Frau. Das heißt, an ganz vielen Organsystemen des Körpers bereitet die Entzündung den Weg für die Krebsentstehung. Und auch in der Bauchspeicheldrüse scheint dem so zu sein. Ich habe hier mal die Zahlen aus einer Meta-Analyse aufgeführt. Und da sehen Sie, dass nach 20 Jahren chronischer Pankreatitis das kumulative Risiko, ein Pankreaskarzinom zu erleiden, hier mit ca. 4% angegeben wird. Und es gibt einzelne Arbeiten, einzelne Zentrumsberichte, die deutlich höhere Inzidenzzahlen hierzu noch angeben. Ein Sonderfall hierzu, die erbliche Pankreatitis, ist ein seltenes Problem, aber hier eine drastisch erhöhte Pankreaskarzinomneigung. Und neben diesen entzündlichen Erkrankungen ist auch der Diabetes mellitus offensichtlich mit einem erhöhten Risiko verbunden, ein Pankreaskarzinom zu bekommen. Letzter Punkt, Familie und Erblichkeit. Wie sieht es damit aus? Auch hier ist das Pankreaskarzinom nicht so sehr anders als andere Karzinomerkrankungen. Wenn ein erstgradig Angehöriger in der Familie erkrankt ist, steigt das Risiko für einen selber, auch an dem Pankreaskarzinom zu erkranken, ungefähr um den Faktor 2 bis 3. Wenn zwei erstgradig Angehörige betroffen sind, und damit sind nach heutiger Auffassung die Kriterien für ein erbliches Pankreaskarzinomsyndrom erfüllt, steigt das Risiko circa um den Faktor 18. Das heißt, wenn wir uns das jetzt angucken, dann ist es, glaube ich, unzweifelhaft, dass das Pankreaskarzinom ein relativ häufiges und relevantes Problem darstellt. Wir haben gesehen, dass es Risikofaktoren gibt, Ernährung und Lebensstil, und dass es auch Risikogruppen gibt, insbesondere die Patienten, die von der chronischen Pankreatitis betroffen sind. Wie sieht das nun aus mit Vorstufen von Bösartigkeit, die wir erkennen können, und an denen wir erkennen können, welcher Patient und welcher Mensch nun besonders gefährdet ist, an Pankreaskarzinom zu erkranken? Denken Sie wieder zurück an die Situation im Dickdarm. Wir haben die Entwicklung von der normalen Darmschleimhaut zu den Polypen, zu dem Krebs. Und tatsächlich hat sich in den letzten Jahren doch gezeigt, dass auch für das Pankreaskarzinom eine Mehrstufenentwicklung morphologisch zu dokumentieren ist. Es gibt sogenannte Panin-Läsionen, intraepitheliale Neoplasien, die der eigentlichen Entwicklung des invasiven Karzinomleidens zeitlich vorausgehen. Und die, das ist hier unten mit diesen roten Akronymen angedeutet, die immer verbunden sind mit Veränderungen, genetischen Veränderungen in Tumorsuppressor und Onkogen. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Jetzt haben wir nur leider, ganz anders als im Dickdarm, kein relativ banal gebautes Rohr vor uns, sondern ähnlich wie diesem Baumgeäst, das Sie auf der linken Seite abgebildet sehen, ein sehr komplexes, fein verästeltes Gangsystem. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine der besten Darstellungen, eines der besten Bilder, das wir uns heute von diesem Baumgeäst machen können, eine MRCP-Aufnahme. Und wir sehen hier den Stamm, vielleicht noch Gänge erster und zweiter Ordnung, die abzweigen, aber nicht mehr. Und das ist unser Problem in der Vorsorge, in der Sekundärprävention von Pankreaskarzinomerkrankungen. Vor diesem Hintergrund hat man sich viele Gedanken darüber gemacht, wie man diese Vorläuferläsionen detektieren kann. Und eine sehr vernünftige Überlegung war, dass wir uns die Zellen aus diesem gesamten Baumgeäst, die sich im Stamm wiederfinden, im Bauchspeicheldrüsensaft, dass man diese Zellen untersucht oder nicht nur die Zellen untersucht, sondern in diesem Saft, der eine repräsentative Mischung des gesamten Organs darstellen sollte, nach genetischen Veränderungen nachsieht, um so zu detektieren, ob ein Patient von der Karzinomentwicklung bedroht ist. Und das ist eine eigene Arbeit vor ein paar Jahren, die will ich nur beispielhaft zeigen. Und wenn Sie sich hier mal nur auf dieses P16M, das ist ein aus verschiedenen Gründen besonders attraktives Tumorsuppressorgen, konzentrieren auf diese Zeile, dann konnten wir tatsächlich sehen, dass wir im Bauchspeicheldrüsensaft das nie in der chronischen Pankreatitis finden, aber immerhin in 43% der Patienten, die ein Karzinom haben. Das ist natürlich wissenschaftlich hochinteressant und eine ganz spannende Frage. Umgekehrt, aus Vorsorgeperspektive würde uns eine Sensitivität von 40% nur, und das gewonnen im Rahmen einer aufwendigen invasiven Untersuchung, natürlich für Vorsorgestrategien in keiner Weise genügen. Das heißt, wir haben zwar Vorstufen von Bösartigkeit, aber wir haben enorme Probleme, diese Vorstufen von Bösartigkeit zu finden. Wie sähe es denn aus mit den praktischen Konsequenzen, wenn wir Möglichkeiten hätten, sie zu detektieren? Und da sind wir auch wieder ganz anders als bei der Dickdarmkrebsvorsorge, wo wir den Polypen abzwicken, sind wir hier immer in dem klinischen Dilemma, dass wir mit dem Chirurgen eigentlich fast keine andere Möglichkeit haben, als dann die Entfernung des Organs teilweise oder komplett zu besprechen, was eine ganz andere Dimension in der Vorsorge bedeutet und ein immens schwieriges klinisches Problem darstellt. Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle auf eine Sondersituation nochmal eingehe, die nicht besonders häufig ist, aber die enorm wichtig ist. Es gibt nämlich tatsächlich eine Situation, wo wir Vorläuferläsionen relativ einfach in der Bauchspeicheldrüse finden können, und das sind zystische Vorläuferläsionen von Pankreaskarzinomen. Zunächst, es gibt in der Bauchspeicheldrüse eindeutig gutartige Zysten, die haben wir entweder geerbt, das sind die kongenitalen Zysten, oder die sind entstanden im Rahmen einer klinisch inapparenten oder klinisch wahrgenommenen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Diese Zysten können zwar auch manchen Ärger verursachen, haben aber mit Bösartigkeit nichts zu tun. Davon sind abzugrenzen zystische Veränderungen, die primär auch gutartig sind, die aber das Potenzial in sich tragen, mit der Zeit zu einem invasiven Karzinom der Bauchspeicheldrüse sich auszuwachsen. Und diese zystischen Veränderungen, die können wir nur relativ einfach mit unseren klinischen Instrumenten, auf die ich nachher nochmal eingehen werde, können wir die relativ einfach erkennen. Jetzt gibt es, wenn Sie in Lehrbücher oder Veröffentlichungen schauen, komplexe Algorithmen, was man denn jetzt tun soll, wenn man so eine Zyste in der Bauchspeicheldrüse findet. Ich glaube, man kann das zusammenfassen auf die Auskunft, dass wenn irgendein Zweifel daran besteht, dass es sich nicht um angeborene Zysten handelt und dass es sich nicht um Pseudozysten handelt, dass man in diesem Fall nicht darum herumkommen wird, um eine definitive und das heißt in aller Regel chirurgische Klärung und Beseitigung, um den Patienten, um das enge Zeitfenster nicht zu verpassen, in dem der Patient bewahrt oder frühzeitig geheilt werden kann, bevor es zu einem invasiven Karzinom mit schlechter Prognose kommt. So viel zum Thema Vorbeugung. Wie sieht es mit der Früherkennung aus? Die Früherkennung, daraus will ich auch gar keinen Hehl machen, ist schwierig bei Pankreaskarzinomerkrankungen. Warum? Maßgeblich deshalb, weil die Symptome spät auftreten im Rahmen der Erkrankung und weil die Symptome unspezifisch sind. Was heißt unspezifisch? Unspezifisch heißt Oberbauchschmerzen, mit oder ohne Rückenschmerzen. Überlegen Sie, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft an Rückenschmerzen leiden. Wer über das Jahr gesehen, wie oft unter Bauchschmerzen leidet, Völlegefühl, neu aufgetretener Blähbauch, das alles können Symptome einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung sein, aber wir alle wissen, dass viele, viele andere, auch harmlose Erkrankungen des Bauches natürlich mit diesen Symptomen einhergehen können, und das macht es oft so schwierig, die richtigen Konsequenzen aus diesen vom Patienten geschilderten Symptomen auch tatsächlich zu ziehen. Hier ist noch weiter genannt die Gelbsucht, in aller Regel kein Früherkennungssymptom. Ganz unten aufgelistet sogenannte Warnsymptome, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Leistungseinbuße. Das sind Symptome, die nicht nur für die Bauchspeicheldrüse, sondern auch für andere Organsysteme spätestens als Symptome gelten, die eine ganz ausgedehnte Tumorsuche erforderlich machen. Welche Methoden haben wir zur Verfügung, wenn ein Patient mit solchen Symptomen zu uns kommt und wir den Verdacht auf eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung haben? Ich will das nur ganz kurz hier durchgehen. Sie alle kennen den Ultraschall über die Bauchdecken, eine einfache, breit verfügbare, schnelle und wenig belastende Untersuchung. Wir haben die Weiterentwicklung des Ultraschalls, den sogenannten endoskopischen Ultraschall. Das heißt, wir gehen mit einem Schlauch unter Umgehung der Bauchdecken direkt über den Zwölffingerdarm unter den Magen an die Bauchspeicheldrüse heran und können eine viel bessere Bildqualität in der Ultraschalldarstellung der Bauchspeicheldrüse erreichen. Die ERCP, auch eine endoskopische Untersuchung. Wir gehen wieder mit einem Schlauch an die Bauchspeicheldrüse. Hier kombinieren wir das aber mit einer Röntgendarstellung. Wir führen einen Katheter ein in die Bauchspeicheldrüse, in den Bauchspeicheldrüsengang, injizieren ein Kontrastmittel und machen Röntgenbilder, um das Baumgeäst, wenn Sie sich daran erinnern, möglichst detailliert darstellen zu können. Computertomographie und Kernspintomographie, das kennen Sie. Und schließlich gibt es Blutuntersuchungen und hier insbesondere den Tumormarker CA19-9, der nicht von allen, aber von vielen Bauchspeicheldrüsenkarzinomerkrankungen in das Blut abgegeben wird und dort dann zu messen ist. Jetzt hat man sich 2007 nach einem anderthalbjährigen Konsensusprozess in Deutschland auf sogenannte Leitlinien verständigt. Das heißt, man hat sich zusammengesetzt und nach dem Studium von über 4000 Referenzen und der Diskussion von über 100 Teilnehmern versucht zu verständigen, was man denn nun tun soll, um Pankreaskarzinome früh zu erkennen. Und man hat in dieser Tabelle versucht, das darzustellen und zu unterscheiden, wie das Verdachtslevel, das Verdachtsniveau ist, ob das niedrig ist, mittel oder hoch. Und eingegangen ist in dieses Verdachtsniveau das Alter der Patienten. Ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, dass das Pankreaskarzinom in der Regel eine Erkrankung des älteren Menschen ist. Und man hat eingebracht in diese Verdachtsbeschreibung, inwieweit der Schmerz vorübergehend da ist, inwieweit er dauerhafter ist und inwieweit er mit den genannten Warnsymptomen, Gewichtsverlust, Inappetenz, Leistungseinbuße verbunden ist. Und diese Tabelle ist ziemlich ulkig. Wenn Sie nämlich jetzt hier in die letzte Spalte gehen, zu dem empfohlenen Vorgehen in Abhängigkeit von all diesen Faktoren, dann sehen Sie hier eigentlich in jeder einzelnen Kategorie Sonographie, gegebenenfalls Computertomographie. Das heißt, die Unterschiede sind hier dann auf einmal sehr gering. Ich halte diese Tabelle für nicht sehr zielführend, nicht nur, weil ich den Ultraschall in der Früherkennung des Pankreaskarzinoms, obwohl ich Gastroenterologe bin, für ein ungeeignetes Instrument halte, sondern weil das insgesamt, glaube ich, an der klinischen Realität gänzlich vorbeigeht. Die klinische Realität ist doch so, dass wenn wir mit unklaren Oberbauchbeschwerden konfrontiert sind, dass wir im Blut untersuchen werden, dass wir einen Ultraschall machen werden und eine Magenspiegelung. Das sind alles wenig invasive, schnelle Untersuchungen und wir können damit die ganz große Mehrheit von Oberbaucherkrankungen nachweisen oder ausschließen. Sollten wir mit diesen Untersuchungen aber kein Magengeschwür, kein Gallenstein, keine plausible Erklärung für die Oberbauchbeschwerden finden und diese Oberbauchbeschwerden gehen nicht weg, sind die Oberbauchbeschwerden vielleicht mit den genannten Warnsymptomen verbunden oder im Labor findet sich eine Erhöhung von Bauchspeicheldrüsenenzymen oder der Patient erzählt, dass er seit 3 Monaten wegen eines neu aufgetretenen Diabetes behandelt wird. In all diesen Fällen besteht der Verdacht auf eine Pankreaskarzinomerkrankung. Und wenn man das Wort Pankreaskarzinomerkrankung in den Mund nimmt, dann ist man mit Ultraschall und gegebenenfalls CT nach meiner Meinung nach nicht gut beraten, sondern dann muss man das ganze Arsenal an Diagnostik, das wir zur Verfügung haben, ausschöpfen. Und mittlerweile haben wir zum Beispiel mit der Kernspinnendarstellung des Oberbaus eine exzellente, nicht strahlenbelastende, nicht invasive Methode, um sowohl das Parenchym, das eigentliche Bauchspeicheldrüsengewebe, die Umgebung um die Bauchspeicheldrüse und das Bauchspeicheldrüsengangsystem gut darzustellen. Die anderen Methoden wie Computertomographie, Endosonographie, ERCP, je nach klinischer Situation und individueller Einschätzung ebenfalls dann von Bedeutung, um zu sagen, hier liegt entweder ein Pankreaskarzinom vor oder es aber definitiv auszuschließen. Symptome und Risiken für Erkrankung der Bauchspeicheldrüse gibt es Vorsorgeuntersuchungen. Risiken hatte ich Ihnen dargestellt, die gibt es und wir haben durchaus Möglichkeiten, primäre Prävention durchzuführen, indem wir ein gesundes Leben führen. Auch das ist nicht nur kardiovaskulär und für andere Erkrankungen von Vorteil, sondern auch protektiv für Pankreaskarzinomerkrankungen. Ich hatte Ihnen aber auch gezeigt, dass es mit der sekundären Prävention bei der Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung schwierig ist. Es gibt zwar Vorläuferläsionen, aber wir können sie nur schwer finden. Und die möglichen Maßnahmen präventiv sind nicht einfach. Sie bedeuten Chirurgie der Bauchspeicheldrüse. Symptome gibt es. Sie treten leider meistens spät auf und sind unspezifisch. Aber wenn Symptome bestehen, die mit einer Pankreaskarzinomerkrankung zu vereinbaren wären, dann müssen wir alles tun, um dieses entweder auszuschließen oder aber früh zu erkennen und den Patienten nach Möglichkeiten einer Heilung zuzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Dr. Klump, haben Sie recht herzlichen Dank für diese anschauliche Darstellung. Ich glaube, wir konnten ein bisschen nachempfinden, wie schwer dieses Thema ist und wie schwer dieses Thema auch für die Mediziner ist. Also wir stellen uns als Laien immer vor, wenn man etwas hat, man geht zum Arzt und der Arzt stellt eine klare Diagnose, das muss er doch sehen, aber das ist nicht so einfach. Also die ganzen Symptome sind so verwaschen und gehen auf so viele Krankheiten hin, dass die Differentialdiagnose, was man letztendlich hat, mit sehr, sehr großen Problemen behaftet ist.